Hallo und guten Tag. Willkommen zu Prosas Podcast Folge Nummer 7. Dieses Mal soll es mal wieder um eine Nominiertenliste gehen. Die Leipziger Buchmesse hätte ja eigentlich im März und dann aber doch erst im Mai stattfinden sollen. Durch die Pandemie bedingt fällt aber auch dieses Jahr die Leipziger Buchmesse ins Wasser, nicht aber die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse. Der wird in 3 Kategorien vergeben, unter anderem in der Kategorie Belletristik. Und um die Nominierten in dieser Kategorie soll es heute gehen. Der Preis selbst wird vergeben am 28. Mai, natürlich virtuell. Also bleibt bis dahin noch genügend Zeit, sich vielleicht das ein oder andere Buch zu schnappen und es einmal durchzulesen und zu überlegen, ob es wohl preiswürdig ist. Auf der Liste stehen Iris Hanecker mit Echos Kammern, erschienen im Literaturverlag Droschel. Judith Herrmann mit dem Roman Daheim, bei S. Fischer erschienen. Dann steht auf der Liste Christian Kracht mit dem Roman Eurotrash, erschienen beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Als nächstes Friederike Mayröcker, Da ich morgens und Moos grün ans Fenster trete, erschienen im Surkamp Verlag. Und nicht zuletzt Helga Schubert, Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten, erschienen im DTV Verlag. Außer der Friederike Mayröcker habe ich jetzt alle gelesen und erzähle Ihnen einfach in alphabetischer Reihenfolge, wie gerade eben auch, ein klein wenig etwas über die Bücher und ihre Inhalte. Iris Hanecker, Echos Kammern. Dieser Roman spielt in New York und in Berlin und wir begleiten eine Dichterin im mittleren Alter namens Sophonisbe. Die Leute in diesem Roman tragen nämlich alle ganz komische Namen und manche haben auch ganz komische Probleme. Im Wesentlichen geht es um die Macht des Geldes, um Tourismus und es geht auch um die Gentrifizierung sowohl in New York als auch in Berlin. Das Buch ist sehr witzig, denn die Schilderung dessen, was so von Nispe passiert in New York und auch in Berlin, enthält sowieso viele komische Elemente und auch sehr magische Situationen, von denen ich als Leserin gar nicht wusste, sind die jetzt wirklich oder sind die nicht wirklich. Das Ganze spielt quasi auf so einer Art Metaebene und ironisiert die genannten Themen und findet für vieles auch eine ganz eigene und neue Sprache. Das Buch ist anstrengend. Die Art, wie sie schreibt, fordert von der lesenden Person viel Aufmerksamkeit und auch die Fähigkeit, das Gelesene sozusagen auf eine andere Ebene zu heben. Aber das macht trotzdem total viel Spaß, weil es einfach witzig ist. Es ist einfach unheimlich witzig, wie sie das Dilemma von Echo und Narziss ins New York und Berlin der Gegenwart verpflanzt. Denn darum geht es. Es geht um Selbstbespiegelung und Echo. Also diese griechischen Figuren, die werden da, oder die sagen um diese beiden griechischen Götter, die werden in diesem Roman sozusagen auf die heutige Zeit verschoben. Ich habe da lange dran gelesen, aber ich fand das wirklich literarisch herausragend und inhaltlich einfach durchaus relevant und witzig. Also ein wirklich schönes Buch für Leute, die gerne sehr anspruchsvoll lesen. Vielleicht sollte ich nochmal einen Teil aus dem Buch lesen. Ich lese einfach mal den Anfang, dann hat man vielleicht schon mal so eine kleine Vorstellung. Aus Gründen der Chronologie fangen wir in Manhattan an. Und um die Erzählung nicht sinnlos zu zerfleddern, sondern der Bahn der Ereignisse vielmehr pfeilgerade zu folgen, geht es erst einmal nur um Sophonisbe. Ja, sie trägt einen ungewöhnlichen Namen, aber das ist in dieser Geschichte normal. Roxana ist nun auch nicht gerade geläufig. Bis auf den jungen Prinzen tragen hier alle ungewöhnliche Namen, und das ist ebenfalls normal, denn so ein Prinz hat eine Reihe fortzusetzen, während das gemeine Volk sich irgendetwas ausdenken und sich mit jedem Kind neu erfinden kann. Sophonisbe und Roxana indes sind schon älter als dieses Brauchtum. In ihrem Alter heißt man normalerweise so wie alle. Tatsächlich waren es ihre Namen, die sie als erstes verbanden, noch bevor sie entschieden hatten, ob sie sich überhaupt leiden könnten. Im Übrigen werden nicht ihre Namen sie zusammenführen, sondern allein die Umstände. Roxana wird ein Zimmer zu vermieten haben und Sophonisbe eins mieten wollen. In beiden Fällen hatte es keinen besonderen Grund, dass sie so hießen. Vielmehr hatten sie halt beide Eltern gehabt, die es ihren Kindern leicht machen wollten, nicht zu vergessen zu werden. Sophonisbe hieß so nach dem Selbstporträt von Sophonisba Anguissola aus dem Jahr 1554, das die Künstlerin als Jungfrau im Alter von 19 oder 24 Jahren anfertigte und das heute in Wien im Kunsthistorischen Museum hängt. Ihren Eltern gefiel die Selbstverständlichkeit, die aus dem Bild strahlt, auf dem Sophonisba Anguissola sich als ebenso bescheidene wie selbstbewusste junge Frau präsentiert. So geht es weiter in diesem Buch. Sie hat also immer viele Querverweise, auf die sie Bezug nimmt, um das zu erklären, worum es gerade geht. Und das macht eben einfach total Spaß, dass da immer so viele Ecken und Kanten drin sind. Also das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, wenngleich es anstrengend war. Das zweite Buch ist von Judith Herrmann und es heißt Daheim. Judith Herrmann kennen Sie vielleicht aus dem Erzählband Nichts als Gespenster, der 1998, glaube ich, erschienen ist. Judith Herrmann wurde 1970 in Berlin geboren und hatte mit eben diesem Roman ihren Durchbruch. Das habe ich natürlich auch gelesen, das Buch, wie auch weitere von ihr. Aber dieses Buch hier, Daheim, das hat mich richtig vom Sockel gehauen, weil ich darin eine ganz tolle Entwicklung, also ja, sofern man Entwicklung toll finden kann, aber die Erzählfähigkeit und die Fähigkeit, von sich selbst zu abstrahieren, ist in diesem Roman auf einem Höhepunkt. Judith Herrmann schreibt über etwas, vielleicht geht sie das auch selbst was an, das wissen wir nicht, aber das Thema geht uns alle an, das steht sozusagen über Personal im Raum. Es geht um eine 47-jährige Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hat, die Tochter ist ausgezogen und an die Nordsee zieht, in ein kleines Häuschen, ganz karg eingerichtet, und einen Job annimmt bei ihrem Bruder, eine eher disparate Person, der hat so eine kleine Kneipe da am Hafen und Leute kennenlernt. Eine Nachbarin und deren Bruder. Das ist so im Wesentlichen das Personal. Und bestechend an diesem Buch ist, dass sie so ganz lückenhaft über dieses sich Einfinden in die neue Umgebung schreibt. Wir müssen einfach selber vieles ergänzen. Wir müssen vieles sozusagen heraushören zwischen diesen Sätzen. Es ist eine ganz schlichte Sprache und ganz unprätentiös. Und das macht das Buch so, ja, im Grunde so wuchtig, weil es so unprätentiös ist. Es wird nicht mit Metaphern um sich geworfen. Es werden nicht Bezüge mit dem Holzhammer hergestellt, damit die Lesenden das nur ja nicht versäumen. Und dennoch geht es um Themen. Es geht um Massentierhaltung, es geht um Übertourismus, es geht um den Klimawandel und um die Folgen des Klimawandels. Und es geht auch um die Vereinzelung des Menschen. Es geht faktisch auch um Einsamkeit. Es geht auch um Überfülle und Angst. Der Mann zum Beispiel, der Protagonistin, sammelt alles für den Fall, dass die Welt untergeht und man das nochmal gebrauchen könnte. Während sie selbst jetzt im Gegensatz dazu völlig karg lebt und einfach gar nichts hat. Und diese Bezüge, die drängen sich nicht auf, die sind da und man kann sie entdecken. Und das macht das so großartig. Das Buch ist wirklich unglaublich schön geschrieben. Auch hier möchte ich Ihnen eine kleine Leseprobe geben. Damals, in diesem Sommer vor fast 30 Jahren, wohnte ich im Westen und weit weg vom Wasser. Ich hatte eine Einraumwohnung im Neubaugebiet einer mittleren Stadt und Arbeit in der Zigarettenfabrik. Die Arbeit war simpel. Ich musste darauf achten, dass der Tabakstrang ganz gerade in den Zerteiler lief. Das war alles. Eigentlich machte das die Maschine. Sie hatte einen Sensor, an dem der Strang vorbeischnurrte. Und wenn er nicht gerade lag, hielt sie an. Sie hielt an wie jemand, der gegen die Wand läuft. Sie stoppte mit einem entsetzlichen Ruck. Dieser Sensor funktionierte häufig nicht. Deshalb stand ich neben der Maschine und beobachtete den Strang, rückte ihn gerade, wenn er in die Schieflage kam. Von 7 bis 12. Eine halbe Stunde Mittagspause und nochmal 3 Stunden weiter. Ich sah ziemlich oft weg. Ich sah zum Zerteiler rüber, in dem der Strang in einzelne Zigaretten geschnitten wurde, aus dem Tausende von Zigaretten herausfielen. All diese Zigaretten, die die Menschen draußen in der Stadt rauchen würden. Vor der Arbeit, in der Pause, nach dem Essen, während des Streitens, während der Liebe und nach der Liebe. Rauch. Das war eine kleine Leseprobe aus Judith Herrmann Daheim. Also ich kann das einfach nur empfehlen. Das ist eine glasklare Prosa, wie auch die Jury das formulierte, die von den losen Enden der Lebensmitte erzählt. Und sie fängt tatsächlich Existenzielles ein. Also unheimlich klug, unheimlich dicht, ganz eindringlich, ein ganz, ganz tolles Buch. Sehr zu empfehlen. Auch bei diesem Buch würde ich denken, ja, ist sehr preiswürdig, wie auch Echos Kammern. Das dritte Buch, um das es heute gehen soll, ist Christian Krachts Eurotrash. Christian Kracht ist vielen bekannt durch seinen Roman Faserland, der erst 1995 erschienen und war damals das Buch zur Stunde. Ich habe es nicht gelesen. In diesem Buch wird ständig darauf Bezug genommen. Wir irren sozusagen mit Christian Kracht durch Zürich, der sich dort aufhält, um seine Mutter zu besuchen und mit ihr eine Art Roadtrip durch die Schweiz macht. Wir werden bombardiert mit allerlei Anspielungen auf die Menschen, die seine Eltern kannten, die sich an den oberen 10.000 bewegt haben. Sein Vater war jemand, der aus kleinen, armen Verhältnissen sich hervorgearbeitet hat und letztlich als Gesellschafter bzw. Geschäftsführer wohl im Axel Springer Verlag gearbeitet hat. Seine Mutter, die sich dann irgendwann getrennt haben, lebte eben auch in dieser sehr wohlhabenden und reichen Welt. Man kannte alles und jeden und stellte seine Zugehörigkeit zu diesen oberen Schichten durch die Sammlung von Gemälden zur Schau. Neue Gemälde aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Um die geht es auch immer mal wieder. Nun fährt also Christian Kracht in die Schweiz, begibt sich zu seiner Mutter, die ist dement, tablettensüchtig und alkoholabhängig und lebt in einem Heim und bringt da ständig alles durcheinander. Und begibt sich mit ihr auf eine Reise, in der es um die Schweiz geht und die Vergangenheit, auch die Nazi-Vergangenheit des Großvaters. Und alle beide fliehen quasi vor der eigenen Geschichte ins Erzählen und finden aber eigentlich keinen Ausweg aus dem Ganzen. Und das Buch ist sehr packend. Es ist sehr schrecklich irgendwie, weil auch so die Einsamkeit des kleinen Christian deutlich wird. Gleichzeitig spielt es sich aber auf einer Mega-Ebene ab und ist Meta-Ebene ab. Und es stellt sich immer wieder die Frage, stimmt das eigentlich, was der da erzählt? Zwischendurch, in einem Satz, stellt er das selber völlig in Frage und behauptet, er sei ja gar nicht der Christian Kracht, um den es hier ginge. Zwischendurch wird er dann auch mal mit einem anderen Autoren verwechselt, lustigerweise von einem Taxifahrer. Die fahren nämlich mit dem Taxi durch die Gegend und haben eine Tüte voll Geld dabei, das sie verteilen wollen. Es ist also ganz, ganz komisch und ganz tragisch gleichzeitig. Ein Rezensent schrieb einmal, es sei eine autofiktionale Selbstbespiegelung und diese sei sozusagen die Realität, die dargestellt wird. Und es findet ein Spiegelspiel statt. Die senile Mutter, der Nazi-Großvater, dann das kathartische Auftreten des Erzählers aus Faserland, der ist sozusagen hier auch wieder präsent. Und das Ganze ist wie ein Abenteuerroman, der aber mit der Wirklichkeit spielt. Mein Favorit in diesem Buch ist eigentlich diese Mutter, von der gesagt wird, sie sei dement, aber die gleichzeitig so glasklar ist und in dieser Glasklarheit sich auch wieder selbst bespiegelt, weil sie sich so allerlei Tricks bemächtigt, mit denen sie auch so ihre Zugehörigkeit zu den oberen 10.000 dokumentieren will und sich damit aber gleichzeitig selbst auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Die Ironie in allem Gesagten, die dazwischen durchschimmert, stellt schon die Frage, ist die eigentlich so dement oder ist es vielleicht auch nicht? Und also es hat eigentlich ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Echos Kammern, wo ja auch ständig auf so einer Metaebene etwas in Frage gestellt wird. Und das findet hier auch statt, aber sehr, sehr witzig auch. Also ich will mal ein kleines Stückchen lesen. Das ist so ein kleiner Dialog zwischen den beiden. Mama. Die Betonung lag auf der zweiten Silbe. Ma. Gut siehst du aus. Nur wer vor 1789 gelebt hat, weiß, wie angenehm das Leben sein kann, antwortete sie. Dies war ihr Lieblingssatz. Sie hatte ihn irgendwann bei Talleyrand gelesen und fand ihn komisch und zu jeder Zeit anwendbar. Und das war er wirklich. Hast du denn geschlafen wenigstens? Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich habe seit deiner Kindheit nicht mehr geschlafen. Ich schlafe um 11 Uhr ein mit Tabletten und wache um 2:30 Uhr morgens auf. Das weißt du doch, mein Junge. Ich überlegte, wie ich schon so oft, ob sie wirklich belesen war oder ob sie nur so tat. Schnitt die Stiele der mitgebrachten Rosen unten ab und leerte Eiswürfel in die Kristallvase, fand einen Platz dafür neben der Buntglaslampe, verschob die Vase ein bisschen nach links, setzte mich auf den Rand des grünen Seidensofas und blätterte in den vom nun schon lange vergangenen Sommerlicht vergilbten Bildbänden über Istanbul. über Barbara Hepworth, über die argentinischen Estancias, über Tolstoi. Ich dachte darüber nach, dass Tiffany-Lampen nie wieder attraktiv sein würden. Das hatten sie sich für immer verdorben, diese anormalen Lampen, zusammen mit den schrecklichen Belle Epoque-Gemälden und den sich in der Mitte verjüngenden Coca-Cola-Flaschen und den Balletttänzerinnen von Degas und den mundgeblasenen lilafarbenen Floralglasfiguren aus Murano und den Absinthflaschen von Toulouse-Lautrec. Dieser Plunder würde nie wiederkommen, und ich war froh, dass meine Mutter so etwas Abstoßendes nicht in ihrer Wohnung hatte. Außer eben diesen Tiffany-Lampen, zwei Stück, die ihr mein Vater geschenkt hatte, damit er mit dem ihr zum 50. Geburtstag versprochenen Nolde-Gemälde Blumengarten nicht rausrücken musste. Ich wollte dich etwas fragen.
Ach ja? Was denn? Sag mal, was hast du da eigentlich für einen furchtbaren Ökopullover an?
Erinnerst du dich an das Schwimmbad im Hotel du Cap?
Du meinst in Saint-Paul-de-Vence?
Nein, Mama, im Hotel. Im Hotel du Cap in Cap Ferrat.
Naja, nicht wirklich.
Wir hatten ein Haus auf dem Cap, neben dem Zoo. Es hieß Villa Roque Escapé. Und ich sollte schwimmen lernen. Und eines Tages bin ich vom Rand gesprungen und habe mich dann in der Luft gedreht und mir die beiden Vorderzähne am Beckenrand ausgeschlagen, als ihr weg wart, Papa und du. Ich sah, wie es hinter ihren hellblauen Augen arbeitete, sah den wieder erlöschenden Funken der Erkenntnis. Eine Fliege wollte hinaus ins sonnige Freie, sie schlug immer wieder ans Fenster, sterbensmüde, seit dem Sommer in der Wohnung eingeschlossen.
Das erinnere ich nicht mehr.
Wir hatten einen Gärtner namens Gérard. Er kam jeden Morgen aus Nice mit dem Moped. Er trug ein Schnauzbart und roch nach Maschinenöl, und es gab einen Schwimmlehrer drüben im Hotel du Cap.
Nein.
Und er sagte, Grenouille, Ciseaux, Crayon.
Ja.
Das erinnerst du? Ja, Junge. Grenouille, Ciseaux, Crayon. Doch, das weiß ich noch. Grenouille, Ciseaux, Crayon. So ähnlich gehen die Gespräche da. Was auch interessant ist, auf der einen Seite versucht der Erzähler, sich abzuwenden von all den Ingredienzen, die ein neureiches Leben mit sich bringt. Es werden ständig Namen genannt von Firmen, von Gemälden, von Marken, von allem Möglichen und auch von Menschen. Und gleichzeitig möchte er sich davon distanzieren und schafft das aber nicht, weil es einfach seine Welt ist, in der er groß geworden ist. Also es ist ein ganz vielfältiges Buch, das man auf verschiedene Weise lesen kann und das mir auch sehr gut gefallen hat. Der nächste Titel ist von Friederike Mayröcker, Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Dieses Buch habe ich nicht gelesen. Ich kann Ihnen also einfach nur kurz was zum Inhalt sagen, aber damit bin ich nicht warm geworden, das habe ich mir noch nicht zu Gemüte geführt, was bestimmt ganz ungerecht ist. Inhalt. Verehrte Lauscher und Lauscherinnen, versuchen Sie nicht, das Geheimnis dieses Textes zu lüften. Verfügt Friederike Mayröcker in ihrem neuen Prosawerk. Aber schon sein Titel legt eine Spur. Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, lässt keine Zweifel an dem, was immer noch Tag für Tag zu tun ist, hellwach und neugierig auf die Welt blicken und ihr eine Kunst abgewinnen, die Wörter in Sternschnuppen verwandelt und die Sprache selbst als einen schier unerschöpflichen Zauberkasten begreift. Meine Texte entstehen durch sich fortpflanzende Augen. So eines der Geheimnisse, das die Dichterin ihren Leserinnen und Lesern doch noch preisgibt. Poesie und Prosa fusioniert Mayröcker zu Proemen voller Verliebtheiten, Vergeblichkeiten, Fantasien, Tagträume. In neuen Sneakern geht die Autorin am Schaufenster ihres Schneiders vorüber und erblickt dabei wild wirbelndes Augengemüse. Was für ein herrlicher Wortsalat. Das ist wirklich poetisch und aus dem Klang der Wörter entsteht eine Welt. Das kann ich wohl sagen. Versuchen Sie es selbst. Die letzte Autorin, die ich hier vorstelle und die auf der Nominiertenliste steht, ist Helga Schubert mit dem Buch Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Helga Schubert ist bereits 80 Jahre alt, sie ist 1940 in Berlin geboren und hat in der DDR als Psychotherapeutin und freie Schriftstellerin gearbeitet. Sie bereitete als Pressesprecherin des zentralen Runden Tisches die ersten freien Wahlen mit vor. Sie hat sich aus der literarischen Öffentlichkeit eigentlich zurückgezogen, bis sie 2020 mit der Geschichte Vom Aufstehen den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Und in diesem Buch finden wir nun eine Ansammlung von kurzen Texten, mit denen wir sie durch ihr gesamtes Leben begleiten. Sie ist ja ein Kriegs- und Flüchtlingskind
Und es geht ja fast um ein ganzes Jahrhundert, um das es da geht. Und in ganz klarer Sprache erzählt sie von den über 80 Jahren Leben und deutscher Geschichte, die sie mitgemacht hat. Von diesen unbeschwerten Kindheitssommern bei der Großmutter in Vorpommern, vom schwierigen Verhältnis zu ihrer eigensinnigen Mutter, der Leerstelle, die ihr im Krieg gefallener Vater hinterlässt und natürlich von den Absurditäten des DDR-Alltags, der Stasi, der ersten freien Wahl, die sie mit 50 Jahren erlebt und von den schönen und schwierigen Freiheiten in einem vereinten Land. Dieses Buch gehört auch mit zu den sogenannten autofiktionalen Texten. Dazu gibt es hier auch einen Podcast. Ich glaube, das ist sogar der letzte Podcast gewesen. Was an Helga Schubert begeistert, das ist die Sprache, die ganz ausgewählt und schön ist und dabei aber ganz erdig und ganz basal. Es fühlt sich fast so an, als ob man neben ihr steht und mit ihr spricht. So deutlich wird in ihren Worten das, worum es ihr geht. Und dennoch ist es keine platte, stumpfe Sprache, sondern ganz fein ausgewählt. Fast alle Geschichten sind toll. Die letzte ist besonders schön vom Aufstehen, aber auch dazwischen sind Geschichten, wo sie auch von anderen Menschen schreibt und deren Leben. Und in allem kommt immer wieder hervor, wie dankbar sie dafür ist, heute frei wählen zu können, frei reisen zu können und eben nicht mehr unter der Bespitzelung einer Stasi zu leben. Das tat sie nämlich 10 Jahre zu DDR-Zeiten. Und diese Freude daran, das noch erlebt zu haben, das wird sehr deutlich und das ist schön, das zu erleben. Auch dazu eine kleine Leseprobe. Mein idealer Ort ist eine Erinnerung. An das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes. Mein alter Freund, sagte sie. In der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien. Immer am ersten Tag der langen, wunderbaren Sommerferien. Neben mich, auf einen extra dorthin geschleppten Holztisch, hatte dann ihr alter Freund, er war vor und im Zweiten Weltkrieg Chef der Konsumbäckerei und seine Frau hatte sich vor dem Einmarsch der Roten Armee erhängt. Ein großes Stück warmen Streuselkuchen auf einen Porzellanteller gelegt, den er zu meiner Begrüßung gebacken hatte. Wie immer am ersten Tag meiner Sommerferien. Meine Großmutter, sie hatte ihren üppigen Körper auch im Sommer in ein Korsett geschnürt, kam aus der Küche mit einer Kanne Muckefupp für ihn und mich. Für sich hatte sie in der Tasse einen Bohnenkaffee aufgebrüht. Meine Medizin, das brauche ich für mein Herz. Ich durfte in der Hängematte liegen bleiben und von dort mein Stück Kuchen essen und die Tasse Muckefupp trinken. Die Hängematte war zwischen 2 Apfelbäume geknotet. Unter mir lagen die Falläpfel, über mir hingen die reifen Klaräpfel. Neben mir standen die Büsche mit den roten, weißen und schwarzen Johannisbeeren. Weiter weg die stacheligen Stachelbeerbüsche. Ich lag im Schatten und es war ganz still. Und es duftete nach dem warmen Kuchen. Dann machte ich die Augen auf. Es war mein Sehnsuchtsort. So sind ihre Texte. Ganz dicht, ganz warm, ganz berührbar. Also das Buch hat mir ebenso wie die anderen von mir gelesenen einfach sehr, sehr gut gefallen. Alle sind sehr unterschiedlich und zeugen aber doch von einer Breite der Ausdrucksmöglichkeiten, die es gibt, dass es einfach eine Freude ist, sie auch alle nacheinander zu lesen, sich an jedem Einzelnen zu erfreuen. Ich bin höchst gespannt, wer diesen Preis bekommt. Also mein Tipp geht eigentlich schon zu Judith Herrmann daheim. Aber ja, wir werden es sehen. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck gewonnen zur nominierten Liste für die Belletristik und den Preis der Leipziger Buchmesse. Und freue mich, wenn wir vielleicht im Laden noch mal ein paar Worte darüber reden und Sie vielleicht auf den einen oder anderen Titel Lust haben und ihn lesen möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Wietz.